Okay, wir schauen uns heute die Benutzungsmarke nach § 4 Nummer 2 Markengesetz an. Und wir sind in unserer Übersicht jetzt nur hier auf der rechten Seite. Es geht nur um die Benutzungsmarke und es geht insbesondere nicht um die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Absatz 2 Markengesetz. Die Voraussetzungen sind wie folgt. Wir brauchen die abstrakte Markenfähigkeit. Das wissen wir aus unserem vorherigen Video. § 3 gilt sowohl für die Registermarken als auch für die Benutzungsmarken. Aber wir brauchen auch noch die Benutzung eines Zeichens und wir brauchen dann noch eine Verkehrsgeltung. Genau, das sind die drei Voraussetzungen, also abstrakte Markenfähigkeit, Benutzung eines Zeichens und Verkehrsgeltung. Gut, was ist Verkehrsgeltung? Verkehrsgeltung liegt vor, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marke kennt und sie als Hinweis auf den Inhaber auffasst. Der Name des Inhabers muss dabei nicht bekannt sein. Hier dieser letzte Satz, der gilt immer im Markenrecht. Also, wenn ich im Supermarkt Olivenöl kaufe mit der Marke XY drauf, dann muss ich natürlich nicht konkret wissen, aha, das ist die XYZ GmbH aus Koblenz, die dieses Olivenöl herstellt, sondern ich muss einfach nur wissen, dass die Marke XY halt auf irgendein Unternehmen hinweist. Okay, gut, das ist also Verkehrsgeltung. Hier Verkehrsgeltung, ja, wohl ab 30%, wenn so 30% der angesprochenen Verkehrskreise dieses Zeichen kennen, dann wird man von Verkehrsgeltung sprechen können. Okay, Benutzungsmarken stehen ihrer Wirkung den Registermarken gleich. Ja, Verkehrsgeltung ist weniger als Verkehrsdurchsetzung. Verkehrsdurchsetzung kennen wir aus dem § 8 Absatz 3 Markengesetz, wodurch wir die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 überwinden können. Wichtig ist mir hier noch zu erwähnen, dass ihr bei der Verkehrsgeltung genau aufpassen müsst. Und wir schauen uns das gleich auch nochmal anhand eines Beispielfalls an, weil die Verkehrsgeltung bestimmt bei der Benutzungsmarke den Schutzbereich. Also, wir müssen bei der Verkehrsgeltung uns fragen, ja, was sehen denn die angesprochenen Verkehrskreise als geschützt an? Für welche Waren und Dienstleistungen ist diese Marke hier unterscheidungskräftig? Und für welches Gebiet? Also das müssen wir bei der Benutzungsmarke immer noch herausstellen. Das ist wirklich dieser Kernpunkt, diese Verkehrsgeltung. Und wenn ihr einen Fall habt, wo der § 8 ist natürlich nicht direkt anwendbar auf Benutzungsmarken, aber wenn diese in Frage stehende Benutzungsmarke angemeldet werden würde beim Deutschen Patent- und Markenamt und dort, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt den § 8 beanstanden würde, § 8 Absatz 1 bis Absatz 2 Nummer 1 bis 3, dann müssen wir diese Wertung müssen wir respektieren und dann müssen wir ein erhöhtes Maß an Verkehrsgeltung fordern. Okay, ja, ist ein kleines Problem, aber ergibt ja auch Sinn, weil wir wollen ja nicht über eine Benutzungsmarke schützen, was nicht über eine Registermarke schutzfähig wäre. Okay, dann das Unternehmenskennzeichen. Und beim Unternehmenskennzeichen, das ist in § 5 Absatz 2 geregelt, das sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Und hier sind die Voraussetzungen wie folgt. Wir brauchen einen Namen oder eine Firma oder eine andere besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs. Dann brauchen wir die Benutzung dieses Namens und wir brauchen originäre Unterscheidungskraft. Das folgt aus dem Satz 2, weil wenn diese Unterscheidungskraft, also die Herkunftsfunktion, nicht gegeben ist, dann ist das durch Verkehrsgeltung doch noch möglich. Okay. Ja, muss nicht eingetragen werden. Das Unternehmenskennzeichen ist, glaube ich, klar. Zum Beispiel ist die Herkunftsfunktion, also diese originäre Unterscheidungskraft, nicht gegeben bei Autoworld für natürlich für Autos oder für Fahrzeuge. Da ist die Unterscheidungskraft nicht gegeben, kann sich mit einer Marke überlagern. So kann es zum Beispiel die Audi AG geben als Unternehmenskennzeichen und Audi als Marke. Paragraph 15 Absatz 2 und Absatz 4 sind genauso wie Paragraph 14 zu prüfen. Den Paragraph 14 schauen wir uns in den nächsten Videos an. Gut, kommen wir dann zu einem Beispielfall. M betreibt seit 1961 in München unter der Bezeichnung Cambridge Institute eine Sprachschule für Englisch, deren Angebot sich an Englischlernende aus München und der Umgebung richtet. Es werden weder Fernkurse angeboten, noch wird überregional geworben. In dieser Sprachschule können nicht nur Sprachkurse belegt werden, sondern auch international anerkannte, von der Universität Cambridge organisierte Sprachprüfungen wie das Cambridge First Certificate in Englisch abgelegt werden. M hat sich unter ausdrücklicher Zustimmung der Universität Cambridge eine Wortbildmarke unter anderem für die Ausbildung und die Erteilung von Sprachunterricht mit Zeitrang vom 21.09.2000 schützen lassen. Das ist hier diese linke Marke. A bietet in Freiburg ebenfalls Sprachkurse zur Vorbereitung auf die oben genannten Sprachtests an, die sie auch dann abnimmt. Sie wirbt regional mit dem Zeichen The Cambridge Institute, auch hier oben rechts. Das ist hier die oben rechts diese Marke. Auch A hat sich ein entsprechendes Markenrecht mit einer Wortbildmarke für die Erteilung von Sprachunterricht gesichert. Tag der Anmeldung war hier der 5.3.1998. So, jetzt M gegen A. Auf Unterlassung zum Beispiel. Oder insbesondere auf Unterlassung prüfen wir mal. Anspruch aus Markenrecht scheidet hier sofort aus. Also hier würde ich wirklich in der Klausur nicht mehr als 3 Sätze drauf verwenden, weil die M hat ja hier die jüngere Marke. Man braucht ja eine ältere Marke. Wenn ich jetzt die Marke Coca-Cola anmelde, dann kann ich natürlich auch nicht gegen die Coca-Cola AG vorgehen, weil meine Marke ist in dem Jahr 2024 angemeldet und, sagen wir mal, eingetragen worden. Und die Marke Coca-Cola ist schon seit 1920 eingetragen. Und deswegen ist die Coca-Cola-Marke natürlich deutlich stärker als meine Marke aus dem Jahr 2024. Und dementsprechend gewinnt die Coca-Cola AG gegen mich in dem Fall. Und in diesem Fall hat M die jüngere Marke und damit kann M nicht gegen A, oder wer war es? Ja, genau, nicht gegen A aus Markenrecht vorgehen. Anspruch aus geschäftlicher Bezeichnung, auch hier ein Unterlassungsanspruch. Und hier ist der ganze Clou des Falls eigentlich, weil hier müsst ihr sehen, ja, die Benutzungsmarke, sondern hier das Unternehmenskennzeichen The Cambridge Institute wurde verwendet, wurde benutzt und das hat auch originäre Unterscheidungskraft oder zumindest Verkehrsgeltung erworben, nämlich hier Verkehrsgeltung in München. Und hier liegt dieser Knackpunkt, die Verkehrsgeltung ist nur in München. Und deswegen ist der Schutzbereich hier auf München und der Umgebung beschränkt. Und der A, der ist ja in Freiburg. Der ist ja ganz woanders. Und somit kann hier der M nicht gegen A aus § 15 Markengesetz vorgehen, aus der geschäftlichen Bezeichnung, weil der Schutzbereich aufgrund der Verkehrsgeltung nur in München ist. Und so war ja auch der ganze Fall gestrickt, weil hier steht ja, es werden weder Fernkurse angeboten, noch wird überregional geworben. Also dieser Satz ist der Hinweis darauf, dass der Schutzbereich nur in München ist. Und deswegen hier Minus. Okay, dann ein Anspruch aus geografischer Herkunftsangabe. Die Cambridge Institute ist eine geografische Herkunftsangabe und hier verletzt der A dieses Recht, weil der A suggeriert mit seinem The Cambridge Institute, mit diesem Zeichen hier, suggeriert er eine Verbindung zur Cambridge Universität, aber diese hat er gar nicht. Nur M hat diese Einwilligung, die mit der Cambridge Universität, nicht aber A. Und weil A die nicht hat, wird diese geografische Herkunftsangabe in irreführender Weise verwendet und somit ist hier der 127 das Recht daraus ist verletzt worden und somit hat der M gegen A hier einen Unterlassungsanspruch aus 128 Absatz 1 Markengesetz. Perfekt, das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.